Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ihr Lieben, ich lade euch ein, aufzuschlagen das Matthäusevangelium Kapitel 9, ab Vers 9. Matthäus 9, 9 bis 13. Jesus ging von Kapernaum weiter. Da sah er einen Mann an seiner Zollstation sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Da stand er auf und folgte ihm. Später war Jesus im Haus zum Essen. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen dazu. Sie aßen mit Jesus und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Lehrer mit Zolleinnehmern und Sündern? Jesus hörte das und antwortete, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Amen. Ihr Lieben, wir haben formuliert, und da sind wir ja die Sonntage jetzt gerade dran, das auszubuchstabieren. Wir haben formuliert, wir sind Hoffnungsbringer. Das ist einer unserer High Five, unserer Werte als Gemeinde. Die Hoffnung, die wir von Jesus empfangen haben oder auch immer wieder neu empfangen, die soll nicht bei uns bleiben, die wollen wir teilen mit unseren, haben wir formuliert, mit unseren Hoffnungsfreunden. Darum geht's heute. Matthäus ist jemand, der erfährt, dass Jesus in sein Leben tritt. Ich finde das ja faszinierend. Da sah er einen Mann sitzen, der hieß Matthäus. Jesus sagt zu ihm, komm, folge mir. Da stand er auf und folgte ihm. Was für ein Universum in diesen kurzen Sätzen ist. Also von einer Lebenswende. Wir erfahren in den Evangelien ja meistens nicht Details, wie hat er sich gefühlt, was hat er gedacht. Oder so, ne, wenn ihr The Chosen guckt oder so, da wird das alles dann sehr ausgebreitet. Aber eine Begegnung mit Jesus und alles ändert sich. Und Jesus erfährt, also Matthäus erfährt, Jesus kommt in sein Leben, aber da bleibt es nicht stehen. Er gibt das weiter, was er empfangen hat. Und wir wollen uns seine Geschichte ein bisschen anschauen und dann wollen wir nochmal schauen, was heißt das für uns und für unsere Hoffnungsfreunde und wer ist das überhaupt? Also das erste, Hoffnung empfangen, haben wir schon auch drüber gesprochen in dieser Reihe. Ich kann nicht was weitergeben, was ich nicht selber empfangen habe. Jesus bringt Hoffnung. Und hier in dieser Geschichte bringt er Hoffnung zu Menschen, die werden beschrieben als Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten. Das ist damals ungefähr ein und dasselbe, so in der Vorstellung der Leute. Die Zolleinnehmer oder Steuerpächter, die waren hier an der Grenze von Galiläa, da war Herodes Antipas der König und das Nachbargebiet, da war dessen Bruder Philippus und da war also auch eine Zollgrenze und da waren die im Einsatz. Und die Römer haben nicht mit eigenen Leuten den Zoll eingezogen, sondern haben das sozusagen verpachtet. Simon hat jetzt das Recht, hier die Zölle einzukassieren. Der muss so und so viel am Jahresende abliefern. Und wie viel er aber einsammelt, wie viel er draufschlägt, das ist seine Sache. Und da könnt ihr vorstellen, dass solche Leute wahnsinnig beliebt sind. Also Steuereinnehmer sind generell meistens nicht so die beliebtesten Menschen. Galten sie als korrupt, weil sie in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. So ein Klavier bezahlt sich auch nicht von alleine oder so ein Schlagzeug. Ne? Und sie galten als unrein, weil sie nicht jüdische Vorgesetzte haben, weil sie für die Römer gearbeitet haben. Und jetzt kommt Jesus, sieht diesen Matthäus, oder im Lukas-Evangelium heißt er Levi. Also er hat wie viele damals einen hebräischen und einen griechischen Namen. Und er ruft ihn, gerade ihn, So wie um zu demonstrieren, natürlich weil es ihm um den Matthäus ging, aber auch um zu zeigen, mein Reich funktioniert anders. Da gibt es diese Szene in der Synagoge. Alle lauern auf Jesus, ob er jetzt ein Wunder tut am Sabbat. Und das Gefühl, er guckt allen nochmal in die Augen und dann heilt er den. Ja? Er zeigt, ich nehme jeden Menschen an. Ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich mit diesen Leuten verkehre, aber ich erkläre sogar, ich bin gerade für diese Leute gekommen. Also, wenn du dich fragst, ob Gott dich annehmen kann, ob Gott dich noch annehmen kann, wegen irgendwas, was gewesen ist, hast du hier schon eine Antwort. Jesus sagt ja zu diesem Menschen, er sagt ja zu jedem Menschen, der sich von ihm rufen lässt. Folge mir, sagt Jesus zu Matthäus und sagt er zu dir, zu jedem von uns. Und wenn du diese Einladung noch nie für dich angenommen hast, dann ist das so einfach wie ein Gebet. Jesus, ich bin hier. Jesus, ich will dir folgen. Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich will dir folgen mein Leben lang. Jesus ruft dich. Jesus schenkt dir Hoffnung. Aber nochmal, da bleibt es nicht stehen. Er ruft den Matthäus und der ruft seine Freunde, um eine Party zu feiern. Das ist das nächste, das Erste, was er tut nach seiner Bekehrung, ist ein Fest. Und was für Freunde hat so ein Zöllner? Andere Zöllner und ähnliches Gesinde, Leute, die als Sünder galten. Waren die jetzt schon alle bekehrt? Waren die alle geheilt? Waren die alle rein? Nein, sicher nicht. Und Jesus sagt nicht zu Matthäus, also das ist jetzt irgendwie vielleicht eine nette Idee, aber damit ist jetzt Schluss. Das ist viel zu gefährlich, weiter mit den Leuten abzuhängen. Sondern Jesus ist mittendrin und seine Jünger auch. Und er ist ein Teil von denen, in der Ansicht mancher seiner Nachbarn macht er sich unrein, trinkt vielleicht ein Bierchen oder zwei mit. Er ist mittendrin. Und manche sind damit aufgewachsen, mit dem Denken, aber Moment mal, Christen, wir sollen doch getrennt sein von der Welt. Ich habe gerade Johannesbriefe gelesen, habt nicht lieb die Welt und was in der Welt ist. Und das ist auch richtig. Aber wir müssen verstehen, was gemeint ist. Wir sollen getrennt sein von der Welt, nämlich von dieser Art zu denken und zu handeln, den Abhängigkeiten in dieser Welt, von Ruhm, von Anerkennung, von Geld, von Macht. Das ist eine Trennung von der Welt, oder Heiligung ist das theologische Fachwort. Die wird deutlich, wenn um dich rum alle lästern und du positiv redest. Wenn um dich herum alle betrügen und du ehrlich bleibst. Wenn um dich herum alle verzweifeln, ja, mein Doomscrolling, und du Hoffnung verbreitest. Ja, natürlich auch, wenn alle sich zusaufen und du maßvoll bleibst. Das heißt aber nicht, indem du alle Kontakte abbrichst. Das wird da nirgends gesagt. Es gibt sicher Situationen, also ich denke an unsere Freunde von der Straße, wenn du aus der Drogenszene kommst, brauchst du da sicherlich Abstand. Also da gibt es konkrete Situationen, aber nicht als allgemeine Regel. Jesus hat für seine Jünger gebetet, Johannes 17, nicht, dass du, Vater, sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Daher kommt diese Formel, sollen als Christen in der Welt sein, aber nicht von der Welt. Ja, also in der Welt, wir sind in den Beziehungen drin, aber nicht von der Welt. Das heißt, wir haben nicht die Prägung, die Gott nicht einbezieht, die Gott nicht die Ehre gibt. Christine Kane kennen einige Autorinnen, Predigerinnen aus Australien, die hat mal formuliert, das Problem ist, viele Christen sind, Achtung, von der Welt, aber nicht in der Welt. Ja, also wir sind sozial irgendwo isoliert in unseren Kreisen, aber in unserem Denken, in unserem Materialismus und so weiter sind wir genauso wie alle anderen. Nebenbei, dann geht auch nicht so viel verloren, wenn wir nicht in der Welt sind. Ja, aber manchmal ist ganz gut, aber versteht ihr? Es geht darum, mittendrin zu sein, aber geprägt von Jesus. Also, das alte Bild, ne? Bist du ein Thermostat oder bist du ein Thermometer? Misst du das nur, was da ist, oder setzt du eine andere Temperatur? Und es ist ein Geschenk, wir erleben das schon ein Stück als Gemeinde, dass auch hier Raum ist für Menschen, die kommen können, wie sie sind. Die Menschen, irgendwer sagte mir das gerade wieder, ja, das behaupten ja alle, aber ich habe es hier wirklich erlebt, dass tatsächlich der Raum da ist. Und heißt nicht, dass wir da nicht drin wachsen können, dass da Annahme ist. Und wir genießen das, dass wir zu Jesus kommen können, wie wir sind, und dann hoffentlich auch hier in die Gemeinschaft. Und nicht nur wir, sondern dann auch die Nächsten, die nach uns reinkommen, logischerweise. Jesus hat keine Berührungsängste. Wir haben manchmal Berührungsängste, ja, aber in der Kraft Gottes können wir die überwinden. Und ich wünsche mir, dass wir signalisieren, dass Menschen erfahren, hier ist ein Ort, wo du geliebt bist. Egal, wo du herkommst, egal, was du gemacht hast, egal, was dein Leben bisher geprägt hat. Jesus ist auf die Party von Matthäus gegangen, nicht um Zöllner zu werden, aber um Menschen hineinzulieben in sein Reich. Und da sind wir eingeladen, mitzugehen. Und das ist das zweite, Hoffnung weiterzugeben. Dieser berühmte Satz hat zwei Teile, das haben viele auch schon mal gehört. Und beide spiegeln die Liebe Gottes wider, nicht nur der eine Teil. Nämlich der eine Teil, Gott liebt dich, wie du bist, und der andere Teil, Gott lässt dich nicht so, wie du bist. Beides spiegelt Gottes Liebe wider, ja, nicht nur Teil 1. Gott nimmt dich an, wie du bist, genau genommen durch Jesus, durch das, was er am Kreuz getan hat. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und Gott, aus seiner Liebe heraus, lässt er dich nicht so, wie du bist. Genau genommen durch den Heiligen Geist, durch das, was er in dir tut, verändert er dein Herz. Also wenn Menschen nicht nur in eine nette Atmosphäre hineinkommen, das ist ja schön, sondern in die Gegenwart Gottes, dann passiert Veränderung. Matthäus feiert nicht sein Leben lang Partys mit seinen Kollegen und nichts anderes. Er bleibt nicht ewig Zaungast bei Jesus und jemand, dem du keine Verantwortung anvertrauen kannst. Also jemand mit der Vergangenheit, ja klar, der darf auch kommen, aber er steigt ein. Wir waren gestern auf einer Schulung und da erzählte ein Ehepaar, sie waren frisch bekehrt, hatten die Leidenschaft, das, was sie von Jesus empfangen hatten, weiterzugeben, haben dann mal so einen Gabentest gemacht, dann kam raus, ja, Gabe der Evangelisation. Und dann kam eine ältere Schwester aus der Gemeinde und sagte, nein, ihr könnt doch jetzt nicht evangelisieren. Ihr seid überhaupt nicht gegründet im Wort und ihr müsst erst mal reifen und wachsen und heiligen und so weiter. Und es war so, die waren total ausgebremst. Sagte, wie so ein Tempomat drin hast, du willst irgendwie Gas geben und es passiert nichts so. Und es hat dann Jahre gedauert, bis die wieder irgendwo auf den Weg gekommen sind. Jesus macht das anders. Der nimmt den Matthäus nicht erst mal 10 Jahre in Quarantäne, sondern es geht ganz schön schnell. Also auf der Party schon lernen Leute Jesus kennen. Und wenn du dann ans Ende von Matthäus 9 gehst, die letzten Verse, da ist Jesus zieht durch die Dörfer und Städte und da ist Matthäus jetzt dabei. Jesus hat dir gesagt, folge mir. Und da heißt es, Vers 36, Jesus sah die große Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, hier ist eine große Ernte, aber es gibt nur wenige Erntearbeiter. Bittet also den Herrn dieser Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Er nimmt Matthäus mit rein und die anderen, betet jetzt für eine Lösung her. Und dann passiert was Spannendes, das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, wenn du für was betest. Schenk doch, dass wir wieder Kindergottesdienst in dieser Gemeinde haben. Schenk doch, dass wir alle jede Woche Kindergottesdienst haben können. Manchmal passiert es, dass du zu deiner eigenen Gebetserhörung wirst. Weil du die ganze Zeit betest, Herr, schick doch irgendjemanden. Und irgendwann merkst du, da tippt dir jemand auf die Schulter, das ist nämlich der Heilige Geist. Und du merkst, aha, er sagt, wie ist denn jetzt mit dir? Matthäus, ich hatte bis Ende 9 gelesen, 9,38. 10,1 geht es direkt weiter. Wir denken, da ist immer so Kapitelgrenze dazwischen, da merken wir das nicht. Aber direkt nahtlos. Jesus rief seine 12 Jünger zu sich, die, denen er gerade gesagt hat, betet mal für Erntearbeiter. Er gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben, jede Krankheit, jedes Leiden zu heilen. Das sind die Namen der 12 Apostel, Simon und so weiter und so weiter und so weiter. Und Matthäus, der Zolleinnehmer. Diese 12 Jünger sandte Jesus aus. Jetzt sendet er sie selber auf den Weg. Unser Freund Matthäus saß eben noch am Zollhaus. Ist okay? Sound? Jetzt ja, okay, ich darf mich nicht so bücken. Unser Freund Matthäus ist dabei, eben noch am Zollhaus, jetzt unterwegs für Jesus. Und vielleicht hat das was mit seinem beruflichen Hintergrund zu tun. Das war ja so ein Mensch, der viel geschrieben hat. Er macht eifrig Notizen und später gebraucht Gott ihn, aufzuschreiben, was Jesus gesagt und getan hat. Und dann guckst du nochmal auf das Cover von dem Buch. Das merkt man dann nicht so, weil das alles in einem ist. Sagst Matthäus-Evangelium, Moment mal, genau der. Und er schreibt dieses Evangelium, wo er dann selber drin vorkommt. Okay, also er empfängt Hoffnung, er gibt Hoffnung weiter. Und jetzt die Frage, wer ist denn jetzt mein Hoffnungsfreund? Der entscheidende Punkt hier in der Geschichte und für unsere Geschichte als Gemeinde ist, das Evangelium breitet sich über Beziehungen aus. Ich will jetzt nicht die Zeit nehmen, aber wir könnten eine kleine Umfrage machen. Was war der entscheidende Faktor, dass du dein Leben Jesus gegeben hast? Und alle Erfahrungen sagen, in aller Regel ist der Hauptfaktor persönliche Beziehungen. Sei das in der Familie, sei das im Freundeskreis, da hat mich jemand eingeladen. Das ist ganz entscheidend. Da kommen dann andere Sachen dazu. Da war ein Buch, da war ein Glaubenskurs, da war ein YouTube-Kanal oder so. Aber immer Menschen. Matthäus betet nicht für seine Freunde einfach nur, dass Jesus die auch irgendwann mal trifft und macht dann sein Ding, sondern er bringt seine Freunde und Jesus und dessen Freunde zusammen. Und mal gucken, was dann passiert. Wir kriegen da übrigens keine Beispiele, ne? Und da war der zweite Zöllner, der hat dann auch, wissen wir nicht. Aber das ist der Ansatz. Und wir haben das mal formuliert, als wir in dem Visionsprozess waren, Schritte formuliert. Jesus Christus gibt unserem Leben Hoffnung, darum erzählen wir von dieser Hoffnung weiter. Und haben dann gesagt, wie kann das gehen? Was sind konkrete Schritte? Wir pflegen die persönliche Beziehung zu mindestens einem Hoffnungsfreund in Marburg. Und dann weiter, wir lernen in den verschiedensten Lebenssituationen auf Jesus hinzuweisen. Wir investieren uns regelmäßig in unsere Hoffnungsfreunde und beten für sie. Einmal im Jahr laden wir unsere Hoffnungsfreunde zu einem passenden Gemeindeangebot an. Also merkt, wir haben auch versucht, das immer so ein bisschen zu quantifizieren, dass man nicht nur sagt, ja, wir sind dafür, dass das irgendwie geschieht, sondern wir wollen konkret werden. Wir sind als Gemeinde dann auch gefragt, passende Gemeindeangebote zu gestalten natürlich. Aber wir fangen mal vorne an. Wir führen den Begriff Hoffnungsfreund an. Das ist ja nicht ein Wort, was so allgemein existiert. Jetzt die Frage, was meinen wir damit? Ist das eine besondere Gattung, Freund? Irgendwie ganz besondere, die musst du einen Test machen, um rauszufinden, wer das ist. Oder sind das Leute, mit denen du jetzt extra eine Freundschaft schließt, um sie dann hinterrücks zu bekehren und hier für die Gemeinde zu rekrutieren? Möglichst Leute, die guten Zehnten dann auch abdrücken oder so. Nein, bitte, wirklich nicht. Also du kannst Freundschaft nie verzwecken. Da kamen Rückfragen, ich finde es gut, dass die Rückfragen kommen, weil es zeigt, dass wir da sensibel sind. Du kannst niemanden und wir wollen niemanden ins Reich Gottes hinein manipulieren. Ach, ich dachte, der interessiert sich für mich, dabei wollte der mich nur für seine Sekte da irgendwie einsammeln oder so. Also Freundschaft ist immer erstmal zweckfrei. Da können gute Sachen draus wachsen, dann gründen Freunde zusammen eine Firma oder so und wird was Gutes noch zusätzlich draus, aber nicht Freundschaft umzu, das funktioniert nicht. Der Punkt ist ganz einfach, deine Freunde, deine Bekannten, vielleicht sogar deine Kollegen sind in deinem Herzen in unterschiedlichem Maß Oder du bist eingeladen, sie auf dein Herz zu nehmen? Ja, sind deine Nachbarn egal oder ja, sind das Menschen, die dir wichtig sind? Und in deinem Herzen wohnt aber auch Jesus. Und also, um es mal ganz simpel zu sagen, dann wäre es doch schön, wenn die sich mal kennenlernen würden. Also, das heißt, Menschen, die dir wichtig sind, sollen den kennenlernen, der dir, wenn es gut läuft und du mit Jesus gut auf dem Weg bist, der dir am wichtigsten ist. Ja? Das sind nicht zwei getrennte Welten, sondern das gehört zusammen. Und wenn wir darüber sprechen, unsere Hoffnungsfreunde zu identifizieren, wer ist denn das? Dann geht es eigentlich darum, ich erlaube Jesus, mein Herz zu bewegen. Ich erlaube Jesus, mein Herz zu bewegen. Für meine Freunde, für meine Bekannten, für meine Kollegen. Ich fange an, sie mit seinen Augen zu sehen. Das sind Augen der Liebe, der Barmherzigkeit. Also nochmal 9, Vers 36. Er sah die große Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen, denn sie waren erschöpft, hilflos wie Schafe ohne Hirten. Es ist kein Mitleid, was irgendwie herablassend ist. Ach, ihr Armen, ihr habt das noch nicht gecheckt oder so, sondern wirklich ein bewegtes Herz. Ich denke an eine gute Freundin, die einfach viel zu tragen hat, mit Trauer in ihrem Leben, mit Krankheit, mit Verzweiflung. Und ich wünsche von Herzen, dass sie erfährt, was für eine Hoffnung Jesus schenkt, was für eine Kraft Jesus schenkt. Versteht ihr? Und da ist erstmal das Problem nicht, dass Jesus sich nicht für sie interessiert, sondern dass die Herausforderung ist, dass mein Herz bewegt wird für sie. Jesus hat ein Riesenanliegen, in ihr Leben zu kommen, in das Leben deiner Nachbarn zu kommen. Und dann ist die Frage, wird das auch ganz praktisch dein Anliegen? Also nicht, wäre grundsätzlich schön, wenn alle Menschen und so, sondern ja, dass es dich bewegt. Und wir haben Leute oft so in der Schublade, so wie die Pharisäer, den Matthäus. Nee, der bekehrt sich sowieso, der hat damit gar nichts zu tun, den brauchst du damit nicht kommen. Ja, kennt ihr sowas? Und dann ist die Frage, was sind die Schritte, die ich gehe, dass Menschen auch Jesus kennenlernen? Also es fängt mit dem Herzen an, es fängt nicht damit, dass der Pastor dir sagt, was du jetzt auch noch machen musst. Ich habe das überschrieben, wer ist denn mein Hoffnungsfreund? Und vielleicht habt ihr diesen, wenn ihr Luther im Ohr habt, habt ihr das sowas Ähnliches schon mal gehört. Lukas 10 ist das ein bisschen angelehnt. Da erzählt Jesus diese Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Und das geht los mit dem Gebot der Nächstenliebe. Und dann fragt einer, ja, wer ist denn mein Nächster? In dem Fall Motivation, sich irgendwie zu rechtfertigen oder das vom Hals zu halten. Und dann erzählt Jesus die Geschichte von dem Menschen, der da anderen in der Not hilft, über alle Grenzen hinweg, und fragt am Ende, wer von diesen, also da war dieser Levit und der Priester und der eben der Samariter, wer von diesen ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Und die Antwort ist der, der die Barmherzigkeit an ihm getan hat. Jesus sagt, geht hin, tue das Gleiche. Wenn ihr die Geschichte nicht kennt, lies sie mal, Lukas 10, lohnt sich. Highlight. Und analog ist, ja, frage ich, wer ist denn mein Hoffnungsfreund? Und so wie Jesus könnte man diese Gegenfrage stellen, ja, wem bist du ein Hoffnungsfreund? Also für wen bist du ein Freund, der Hoffnung mit ihm teilt, mit ihr teilt? Erfährt er was davon? Ich muss mal dran denken, dass jemand in die Gemeinde kam vor Jahren, ich habe das vielleicht schon ein paar Mal erzählt, aber ich mache es kurz, war interessiert am Glauben und traf dann eine Arbeitskollegin bei uns in der Gemeinde, mit der er jahrelang schon zusammenarbeitet, und war richtig brastig, war richtig sauer auf die. Warum hast du mich nie eingeladen? Warum hast du mir nie davon erzählt, dass du hier hingehst? Das war so ein bisschen wie aus dem Bilderbuch, aber wirklich passiert. Sie kam, erzählte mir das, so war so ein bisschen, sehr beschämt da drin. Es geht nicht ums schlechte Gewissen, aber es geht darum, wir dürfen was weitertragen, weiterteilen, was wir empfangen haben. Und wir wollen es gerne praktisch machen und einfach einen Rahmen vorschlagen. Und es ist dann, in den Beziehungen sind chaotisch und nicht planmäßig. Aber es geht darum, welche Schritte kann ich denn gehen als Einzelner? Und da haben wir gesagt, erstmal überlegen, wen legt Gott auf mein Herz? Also theoretisch sollte jeder Freund ein Hoffnungsfreund sein, aber vielleicht gibt es Einzelne, wo du sagst, ja, für die will ich wirklich, in den Blick nehmen. Für die will ich regelmäßig beten. Da ist vielleicht auch schon was gewesen oder da gab es schon mal ein Gespräch oder so. Also deshalb haben wir gesagt, wenigstens eine Person hier auch in der Umgebung, nicht irgendwie der beste Freundin in Neuseeland, die du selten siehst, sondern wo man sich auch mal treffen kann. Wer ist da, den der Jesus noch nicht kennt und den du lernen willst, immer mehr mit den Augen von Jesus zu sehen? Wir haben das im November schon mal auch im Gottesdienst dazu eingeladen, als wir auch über diesen Wert gepredigt haben, haben dann Post-its hier nach vorne gebracht, da seht ihr das Bild, haben wir dann viele Leute auch schon gebetet. Also wer ist da? Und vielleicht hast du damals jemanden aufgeschrieben und es ist wieder so ein bisschen weggerutscht. Dann wichtig, ne? Führ dir jemand vor Augen. Und dann die Einladung, dass du regelmäßig, und wir laden ein, jeden Tag für diese Person betest. Das muss nicht immer lang sein. Sagen, Jesus, begegne ihm heute. Schenk doch eine Sehnsucht nach dir in dein Herz. Oder du kennst die praktischen Herausforderungen, was die Person diese Woche hat. Segne sie in dem, was sie tut. Und schenk, dass sie erfährt, du bist da für sie. Zeig mir, wie ich ein Segen für sie sein kann. Ganz praktisch. Und bleib im Kontakt. Das hatten wir da auch formuliert. Wir sind irgendwo dran. Gesagt, also wenigstens einmal, also manchmal hast du jemanden mal getroffen und mal mit dem geredet und hast ihn ein halbes Jahr nicht gesehen. Ist auch gut für Leute, weiter zu beten. Aber manchmal merke ich, ich muss mir selber einen Ruck geben. Sagen, ja, okay, ich schick eine WhatsApp oder ich gucke, wann kann man sich mal treffen. Oder ich frage mal nach, wie ist da eigentlich gelaufen. Deshalb dranbleiben. Oder wenn das Leute sind, die du sowieso siehst bei der Arbeit, in der Uni, setz dich mal zu ihr in die Mensa oder am Kopierer, einfach mal nachfragen, wie geht's dir gerade? Manchmal erstaunlich, was passiert, wenn du jemandem sagst, ich bete für dich. Also gerade Leute, die Jesus nicht kennen. Das hören die oft nicht oft. Und oh ja, danke, bitte, mach das. Mich begeistert das, ihr Lieben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist ja nicht eine trickreiche Methode. Es geht darum, dass wir Jesu Herz für Menschen immer mehr bekommen, dass wir sie in den Blick nehmen. Wir haben jetzt noch gar nicht über intensive Glaubensgespräche hier gesprochen. Aber erstmal, dass wir überhaupt Leute auf dem Radar haben, sie vor Jesus bringen im Gebet, gucken, was daraus wird. Und das Potenzial ist, dass jeden Tag hier für 50, 60 Leute gebetet wird, die Jesus noch nicht kennen. Und ich glaube, Jesus liebt solche Gebete und er hört sie gerne und wir dürfen gespannt sein, was er dann draus machen wird. Ich glaube, wir werden erleben, dass Jesus Menschen ruft, die seine Hoffnung kennenlernen und die wieder selber zu Hoffnungsbringern werden. Ich möchte euch jetzt einladen, dass wir einen kurzen Moment nehmen, dass wenn ihr mögt, dass wir uns vielleicht zu zweit zueinander wenden. Jetzt nicht groß das auswerten, das könnt ihr hinterher machen beim Kaffee. Aber vielleicht kannst du einen Namen nennen von einer Person oder sagst, ja, bete für mein Herz, und dass wir miteinander beten. Wenn du sagst, ich möchte lieber alleine beten oder einfach nachdenken oder so, mir reicht's schon, dann gib ein kleines Signal, niemand muss da mitmachen. Aber es ist eine gute Gelegenheit, einfach miteinander kurz mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und dann wollen wir miteinander Abendmahl feiern.